herzlich willkommen zur neuen Ausgabe meines wöchentlichen Podcasts zur Politik und zum ganzen Rest. Es geht heute um Europa. Es geht um überzeugte Europäer und es geht um die europäische Idee. All das wird gerade mal wieder sehr intensiv diskutiert, aber aus meiner Sicht in einer Weise, die fast vollständig am Ziel vorbeigeht. Für heute nehme ich mal nur die EU als politisches Konstrukt in Europa. Mir ist ganz klar, dass Europa größer ist, dass es viel mehr Länder gibt als diejenigen, die in der EU sind, aber für heute konzentriere ich mich auf die EU. Beginnen wir mal mit den überzeugten Europäern. Fast jeder muss heute, wenn er auch nur überhaupt spricht über die Europäische Union, über ihre Institutionen, über ihre Politik, erstmal betonen, dass er ein überzeugter Europäer sei. Sonst ist jede Kritik auch nur an den kleinsten Entscheidungen schon antieuropäisch. Das erleben wir ständig. Wir haben jetzt gerade einen Fall, wo es um eine große politische Entscheidung ging oder um ein Bündel von politischen Maßnahmen, die Beschaffung von Impfstoff. Und da kann man all diese verschiedenen Argumente der selbsternannten überzeugten Europäer sehr schön beobachten. Einerseits wurde ja immer gesagt, wenn wir viele Entscheidungen zentralisieren, in Brüssel treffen, dann macht es das effizienter. Die EU hat mehr Schlagkraft. Jetzt wird auf einmal gesagt, naja, na klar, ist alles schwieriger, wenn man es zentral organisiert, dauert länger und so weiter. Aber für die europäische Idee müssen wir das tun oder für die europäische Solidarität. Da wird ein Argument verdreht. Ich komme darauf zurück. Doch beginnen wir bei den überzeugten Europäern. Diese überzeugten Europäer sind oft, ich spreche nicht von jedem, aber von denen im politischen Raum, von etwas überzeugt, was mit der europäischen Idee oder besser mit dem Ideenkosmos, auf dem die europäischen Kulturen aufbauen, oder von mir aus, man kann auch von der europäischen Kultur sprechen, als einer gemeinsamen verbindenden Kultur, das mit dem gar nichts zu tun hat. Denn wenn jemand sich als überzeugten Europäer bezeichnet, definiert und über Europa redet, argumentiert er fast ausschließlich dafür, Entscheidungen zu zentralisieren. Den Institutionen, die für die ganze Europäische Union arbeiten, also mehr politische Macht zu geben, mehr politischen Einfluss. Und er denkt, oder sie denken dann, diejenigen, die so reden, denken dann, damit wird Europa gestärkt. Kleine Zwischenbemerkung. Es geht aus meiner Perspektive, aus der Perspektive der individuellen Freiheit natürlich überhaupt nicht darum, Europa oder irgendein politisches Gebilde zu stärken, sondern darum, die Rechte der Einzelnen, der Europäer, und zwar jedes einzelnen Europäers, nicht eines Kollektivs, zu stärken. Und ich bestreite nicht, dass die Europäische Union da auch positive Beiträge geleistet hat. Also es geht nicht darum, Europa zu stärken, sondern es geht darum, jeden einzelnen Europäer zu stärken. Nicht positiv, indem man ihm irgendwas gibt, sondern indem man den Europäern möglichst viele Freiheiten lässt und sie auch schützt durch rechtsstaatliche Instrumente. Doch begeben wir uns mal etwas auf die Ebene Europa stärken. Und Europa ist im globalen Kontext, und wenn man es geschichtlich betrachtet, tatsächlich ein extrem einflussreiches, kulturprägendes, wohlstandsschaffendes Gebilde. Das ist ohne jeden Zweifel so. Und der Einfluss verschiedenster kultureller Entwicklungen in Europa, intellektueller Entwicklung, wirtschaftlicher Entwicklung in Europa auf die ganze Welt kann schwer überschätzt werden. Der ist gewaltig. Und die heutige globale Zivilisation wäre ohne Ideen, die in Europa geboren wurden, die in Europa erprobt wurden, ohne Werte, die hier zum Durchbruch kamen, überhaupt nicht denkbar. Doch spricht das nun dafür, ein europäisches Gebilde mit sehr starken politischen zentralisierten Kompetenzen zu schaffen? Nein. Ganz im Gegenteil. Denn die kulturellen Entwicklungen in Europa, die industrielle Revolution, die geistigen Entwicklungen, die Philosophien der Freiheit, freiheitliche Denker sind in Europa entstanden, weil es Offenheit gab. Das ist auch tatsächlich eine grundlegende europäische Idee, Offenheit, Toleranz. Eine Idee, die nicht widerspruchsfrei zum Durchbruch kam oder irgendwo herkam, sondern die sich ganz langsam durchgesetzt hat. Aber es gab einen offenen Wettstreit der Ideen, immer wieder mit Einschränkung, aber einen offenen Wettstreit. Es gab einen Wettstreit der Gesetzgebung. Es gab einen Wettstreit der politischen Systeme, der wirtschaftlichen Ansätze. Manche Gebiete fielen zurück, manche kamen nach vorn. Relativ kleine Gebilde haben die Welt verändert. Nicht die Gebilde, sondern die Menschen, die in diesen Gebilden lebten, in den Niederlanden, in vielen anderen, haben die Welt verändert langfristig, die Ideen, die dort waren. Und deshalb ist Toleranz, Offenheit für die Werte anderer, Offenheit für neue Ideen und das Prinzip der eigenen Verantwortung, das im Wesentlichen durch die europäische Philosophie überhaupt da hineinkam, Verantwortung für das eigene Handeln, ist das die Grundlage für den Erfolg Europas und für die prägende Wirkung Europas, für die weltweit prägende Wirkung. Und wenn man heute behauptet, das würde am besten konserviert werden, indem immer mehr Entscheidungen politischer, aber auch wirtschaftlicher Art zentralisiert getroffen werden, dann versteht man nicht, was die europäische Idee ist. Vielleicht sollte man auch mehr von den europäischen Ideen sprechen. Denn unter europäischer Idee wird nur irgendwie verstanden, ja, wir müssen alle zusammengehen. Nein, müssen wir nicht und sollten wir nicht. Das heißt wiederum nicht, dass es nicht Dinge geben kann, auf die man sich einigt. Dinge, auf die man sich in ganz Europa oder in der ganzen EU einigt. Doch aus einer Perspektive der individuellen Freiheit sollte man immer sehr genau gucken, wie diese Dinge aussehen. Und das werde ich jetzt gleich mal ein bisschen versuchen. Was sind denn Entwicklungen, was sind denn politische Entscheidungen, die möglicherweise zentral getroffen werden können und sollten? Und welche Gefahren bestehen aber bei zentralen politischen Entscheidungen für eben gerade diese Werte und Ideen, die Europa stark gemacht haben? Oder besser, nicht nur genauer, sondern besser gesagt, die Europäer so stark gemacht haben, die europäische Unternehmer so stark gemacht haben, die europäische Denker so einflussreich gemacht haben, die europäische Wertesysteme, auch religiöse Wertesysteme, so stark gemacht haben, dass sie weltweiten Einfluss gewonnen haben. Das sind Dinge, über die es immer wieder lohnt nachzudenken. Und da werde ich relativ klar zu dem Ergebnis kommen, dass je mehr operative politische Entscheidungen zentralisiert werden, desto mehr erleben wir eine Abkehr von den europäischen Ideen, eine Abkehr von dem, was die Europäer so stark, so kreativ, so wohlhabend gemacht hat. Also überzeugte Europäer jedenfalls dann, wenn sie sich selbst als vor allem Unterstützer zentralisierter Institutionen verstehen, schwächen und zerstören den europäischen Ideenkosmos, der uns zu dem Wohlstand, zu der Kultur, zu den Traditionen verholfen hat, überhaupt zu dem Verhältnis zur Welt, das wir heute haben. Man kann natürlich von sich selber sagen, man ist überzeugter Europäer, man teilt viele der Werte. Ja, aber dann ergibt sich daraus ganz logisch eine Kritik daran, dass sehr viele Lebensbereiche zentral geregelt werden. Es ergibt sich notwendigerweise daraus, logischerweise daraus, ein starkes Beharren oder ein starker Fokus auf dezentralen Entscheidungen, auf Toleranz, auf Versuchen im Bereich der Wirtschaft, der Kultur, der Wissenschaft natürlich und so weiter. Und eine starke Skepsis gegenüber zentralen Programmen. Trotzdem, das will ich auch sagen, glaube ich, dass es natürlich für so etwas wie die Europäische Union durchaus Felder gibt, auf denen sie die europäischen Werte stärken kann, die europäische Idee. Dazu komme ich gleich nach der kurzen Werbeeinblendung, die jetzt kommt. Sie müssen nicht bezahlen für das, was ich hier erzähle oder für das, was die anderen, die auf diesem Kanal aktiv sind, Ihnen präsentieren, Ihnen anbieten, aber Sie können es. Wie das funktioniert, finden Sie auf jeder Plattform, auf der Sie mir jetzt zuhören, direkt darunter die Hinweise dazu. Das war die Werbeeinblendung zurück nach Europa. Wir machen jetzt einen kleinen Ausflug in die politische Analyse. Politische Systeme, politische Entscheidungsmechanismen können über sehr unterschiedliche Dinge entscheiden. Es wird oft so ein bisschen unter den Tisch gekehrt oder sagen wir genauer, das ist gar nicht aktiv, sagen wir genauer, das wird zu wenig beachtet. Und das ist in diesem Zusammenhang interessant. Man kann sich einigen, sozusagen auf der obersten Verfassungsebene, über sehr, sehr allgemeine Regeln. Dabei spielt es an dieser Stelle jetzt hier gar nicht mal so eine große Rolle, ob diese Einigung nun wirklich demokratisch erfolgt, durch einen politischen Körper, durch politische Institutionen wie ein Parlament, oder ob es durch Regierungen, die dann wieder in Demokratien ihren Parlamenten und damit ihren Bürgern verantwortlich sind, geschieht. Aber es ist möglich, ganz allgemeine Regeln zu entwickeln und die kann man dann aus freiheitlicher Perspektive wieder sehr unterschiedlich bewerten, ganz ohne Zweifel. Aber die vier grundlegenden Freiheiten der Europäischen Union, die Bewegungsfreiheiten, nicht nur für Menschen, auch für Kapital und so weiter, die sind eine derartige Regel. Und das ist aus meiner Sicht absolut zu begrüßen. Das ist kein Argument, ganz ausdrücklich, gegen Grenzen als Grenzen zwischen unterschiedlichen politischen Räumen mit unterschiedlichen Gesetzgebungen. Bewegungsfreiheit, möglichst große Bewegungsfreiheit, ist aus meiner Sicht etwas Gutes. Gleichzeitig ist aber in vieler Hinsicht die Konkurrenz von Gesetzgebungen auch etwas Gutes. Das zusammen nicht so institutionalisiert wie heute, ist ein Teil der institutionellen Stärke des früheren Europa. Wenn man institutionelle Stärke anders begreift, als es die viele der überzeugten Europäer, die heute darüber reden, begreifen. Die begreifen es, und große Herrscher haben das immer so begriffen, so als ob ein starkes, mächtiges, gutes politisches System eins wäre, das möglichst starke Durchgriffsrechte der Zentrale auf die einzelnen Länder ermöglicht und das sozusagen handlungsfähig ist. Doch, daran kann man zumindest zweifeln. Denn all die großen Beiträge, die Europäer zur Weltzivilisation geleistet haben, zur globalen Zivilisation geleistet haben, die sie zum eigenen Wohlstand geleistet haben, die sie auch zum eigenen Vergnügen kulturell geleistet haben, die sie zum Wissen der Menschheit, um es etwas pathetisch zu sagen, geleistet haben, sind in einem Umfeld der Dezentralität und des Wettbewerbs zwischen Jurisdiktionen entstanden. Es hatte nämlich den großen Vorteil, einerseits gab es einen Wettbewerb um die großen Köpfe, aber es geht hier bei weitem nicht nur um die ohne Zweifel wichtigen, aber wenigen großen Köpfe, die irgendetwas geschaffen haben, oder um die großen Unternehmer, sondern der Wettbewerb der Jurisdiktionen bestand auch darin, dass Menschen sich in gewissem Maße beschränkt aussuchen konnten, wo sie arbeiten wollten. Sie konnten Länder relativ leicht verlassen und sich woanders ansiedeln. Jedenfalls ein Teil der Bevölkerung, aber ein signifikanter Teil der Bevölkerung. Und das ist wichtig. Und es war auch wichtig, dass es dort unterschiedliche Gesetzgebungen geben konnte. Das ist zum Beispiel, die Steuern waren viel niedriger, Steuer- und Abgabenwettbewerb gab. Das ist Regulierungswettbewerb gab. Den gibt es auch bis heute. Aber er wird von überzeugten Europäern gern kritisiert. Weil sie der Meinung sind, dass wer dann gegen die europäische Idee gerichtet, dann machen einige Länder angeblich Steuerdumping oder irgend sowas. Steuerdumping ist ein vollkommen absurder Begriff. Darauf will ich vielleicht heute nicht weiter eingehen. Aber natürlich ist Steuer- und Regulierungswettbewerb ein ganz wichtiger Teil der europäischen Idee, der europäischen Identität und dessen, was Europa so stark gemacht hat. Und die Möglichkeit, dort, wo es mir nicht gefällt, wegzugehen, ist wichtig. Und die wird von der Europäischen Union auch garantiert. Und das ist auch gut so. Aber es wird teilweise dadurch konterkariert, dass die Verschiedenheiten geschliffen werden sollen. Zum Beispiel in den Steuersystemen. Zum Beispiel auch in Regulierungen in dem Bereich der, sagen wir, Sündensteuern oder der staatlichen Regulierung der privaten Lebensführung. Da gab es früher ganz unterschiedliche Gesetze. Das eine war erlaubt, das andere war verboten. Was ist heute noch so? Aber es ist ein Ziel, ständig europaweite Regelungen zu erlassen. Nein, die brauchen wir nicht. Die sind kontraproduktiv. Und deshalb sind überzeugte Europäer, die vor allem immer mehr Entscheidungskompetenzen nach Brüssel verlagern, so wollen, kontraproduktiv für Europa. Doch kommen wir zurück zu der kleinen Kategorisierung, die ich versucht habe. Also allgemeine Regeln, möglichst einfache und möglichst nur sehr grundlegende Dinge betreffende Regelungen sind etwas Vernünftiges für die Europäische Union. Ich glaube, dass die vier Freiheiten da bereits ausreichend sind. Viel mehr braucht man nicht. Das nächste, und das ist das Gefährliche, sind, was Staaten auch tun, und zwar auch jeder Nationalstaat tut, ist, bestimmte Projekte zu finanzieren. Natürlich nicht der Staat finanziert das, sondern er nimmt das Geld der Bürgerinnen und Bürger Und gibt oder borgt sich das Geld, müssen dann andere Bürgerinnen und Bürger zurückbezahlen, spielt jetzt an dieser Stelle keine Rolle, und finanziert damit irgendwelche Projekte. Damit kommen wir ganz tief in politische Ökonomie. Natürlich sind diese Projekte nicht im Gemeinwohl, sondern oder dienen nicht dem Gemeinwohl. Das kann man sowieso schwer bestimmen, aber es ist immer sehr klar sichtbar, dass es bestimmten Interessengruppen nützt. Nun kann man da Abstufungen machen, was sinnvoll ist, was nicht sinnvoll ist. Aber klar ist, dass die eingebauten Mechanismen, die dort dazu beitragen, dass bestimmte Gruppen sich auf Kosten anderer Gruppen bereichern, immer attraktiver für diese Gruppen werden, desto weiter zentralisiert wird, desto größer die politischen Strukturen sind, in denen so etwas passiert. Für ein europaweites Projekt zu lobbyieren, lohnt sich noch viel mehr als für ein kleines. Also, hier werden politische Entscheidungsmechanismen gefährlicher und ineffektiver. Notwendigerweise, wenn sie zentralisiert werden. Weil Interessengruppen sehr viel stärker Zugriff bekommen können. Und weil falsche Entscheidungen sehr viel größere negative Auswirkungen haben. Und weil der Einfluss derer, die von den Lösungen betroffen sind, auf das Ergebnis oder auf die Finanzierung oder darauf, ob man das Projekt überhaupt will, sehr viel geringer wird. All das ist freiheitsgefährdend und deshalb ist es auch etwas, was nicht die europäische Idee fördert. Jedenfalls dann, wenn man die europäische Idee so versteht, wie ich es vorhin gesagt habe, als eine Idee des freien Wettbewerbs, der Toleranz. Nun kommen welche und sagen, ja, das mag ja alles sein mit der Freiheit, dass die auch mal eine positive Rolle gespielt hat, aber was uns von allen in der Welt unterscheidet, uns Europäer, ist die Solidarität. Das hören wir auch jetzt gerade viel. Ob das irgendein Europäer von anderen unterscheidet, will ich hier nicht diskutieren. Doch diskutieren wir mal was anderes. Handelt es sich hier überhaupt um Solidarität? Handelt es sich um etwas moralisch Wertvolles, wenn den einen etwas genommen wird, um es anderen zu geben, und zwar gar nicht notwendigerweise denen geholfen werden sollte oder so, sondern eben politisch einflussreichen Staaten, die genügend Erpressungspotenzial haben. In der Europäischen Union funktionieren Umverteilungsmechanismen sehr stark auf der Basis vom Erpressungspotenzial einzelner Staaten. Und die handeln auch nicht im Interesse ihrer Menschen, sondern die handeln wiederum im Interesse von bestimmten Gruppen, die davon profitieren. Die einen mehr, die anderen weniger. Und andere zahlen und politische Ökonomie, die große Kunst der politischen Ökonomie ist, die den Leuten, die dafür bezahlen, den Eindruck zu nehmen, dass sie vor allem Zahler sind. Ich bin ganz weit davon weg, zu sagen, wir Deutschen zahlen zu viel für, keine Ahnung, die Italiener, wen auch immer. Das greift viel zu kurz. Das Problem ist, dass wir ein immer undurchschaubareres Interessengeflecht haben von verschiedenen Interessengruppen, die sich auf Kosten der europäischen Idee und auf Kosten der europäischen Menschen Vorteile verschaffen. Und das ist in den letzten Jahrzehnten massiv verstärkt worden. Ganz massiv verstärkt worden. Und dann kommen wir, also wir haben diese Umverteilungsmechanismen. Wir haben zuerst die Mechanismen gemeinsamer Regeln, die nur in bestimmten Bereichen notwendig sind. Dort können sie aber durchaus sinnvoll sein. Dann haben wir die Umverteilungsmechanismen, die die negative Wirkung, die sie auf einzelstaatlicher Ebene haben, auf europäischer Ebene potenzieren und die gerade eines der Grundprinzipien oder eine der Grundideen, auf denen Europa aufgebaut wurde, nämlich die eigene Verantwortung der Menschen für ihr Handeln, das hat große Weiterungen. Das ist ein philosophisches und noch ein religiöses Konzept, was unglaublich viel beigetragen hat zum Erfolg der Europäer, genau das wird dadurch ausgehöhlt. Und dann haben wir noch eine dritte Ebene, die wir jetzt gerade beobachten können. Ganz gefährlich wird es, wenn zentralisierte Strukturen operative Verantwortung übernehmen sollen. Das kann man schon in großen Unternehmen beobachten. Da wird vieles wieder dezentralisiert. Sehr genau geguckt, was man zentralisiert, vielleicht an Entscheidungen. Aber wenn operative Entscheidungen getroffen werden, operative Prozesse durchgeführt werden, dann wird die europäische Idee erst recht konterkariert. Wenn also im Sinne einer Idee jeder ökonomische Sachverstand, aber auch jede regionale und lokale Kompetenz und Verantwortung genommen wird bei bestimmten Prozessen, natürlich nicht bei allen, aber bei bestimmten Prozessen, dann wird die europäische Idee erst recht konterkariert. Und das erleben wir jetzt gerade. Und dann wird dann auf einmal gesagt, ja, das sind Opfer, die wir bringen müssen, das funktioniert alles nicht so, aber es ist für Europa. Nein, es ist geradezu gegen den europäischen Ideenkosmos gerichtet, wenn man das tut. Wenn man operative Entscheidungen kombiniert mit Verteilungsentscheidungen zentralisiert, dann ist das dagegen gerichtet, was Europa groß gemacht hat, oder gegen das gerichtet, was Europa groß gemacht hat, was ihm einen großen Nutzen für die Europäer geschaffen hat. Und das ist sozusagen die letzte und dann rein ideologische, rein von anderen Werten vollkommen abgekoppelte, nur auf ein Schlagwort bezogene Argument. Das sind die letzten Argumente, die dann da sind. Ja, wir müssen Opfer bringen, wenn man denn Europa will. Habe ich neulich im Fernsehen gehört, ich nenne ja hier keine Namen. Wenn man Europa will, muss man Opfer bringen. Nee, muss man nicht. Und der große Vorteil dessen, was den Europäern größtenteils und immer besser werdend ein so gutes Leben über die letzten Jahrhunderte ermöglicht hat. Großer Vorteil dessen war eben, dass jeder und jede im zunehmendem Maße immer mehr darüber entscheiden konnte, was für Opfer, für was, für welche Gründe man bringen will. Und man kann für eine abstrakte Idee auch Opfer bringen. Natürlich, wenn man das will. Aber das sollte man dann sehr genau bewerten unter dem Gesichtspunkt der individuellen Freiheit. Und das Europa, was diejenigen, die jetzt so argumentieren und denken, sie können damit jede Europa-Diskussion ersticken, was diejenigen also vertreten, die sagen, wir müssen Opfer dafür bringen, dass Europa stärker wird, das ist gefährlich. Und es ist vor allem eins nicht, es ist weder freiheitlich, noch tolerant, noch vielfältig, all das ist es nicht. Und es trägt dazu auch überhaupt nichts bei. Es manifestiert nur eins, das tiefe Misstrauen, was viele dieser überzeugten Europäer in der Politik in die Europäer haben. Das ist so ein bisschen ähnlich wie das, was viele politische Architekten in der Geschichte hatten. Sie haben immer gesagt, sie wollen was für eine große Idee und sie wollen was für die Menschen. Das Einzige, was dabei stört, sind diese Menschen. Natürlich, und das will ich jetzt zum Schluss nochmal sagen, hat die Europäische Union auch tatsächlich viel Positives bewirkt. Aber zurzeit sind wir an einem Punkt, wo die europäische Idee in der Diskussion und teilweise auch in der politischen Realität pervertiert wird. Und deshalb sind, und damit schließe ich, viele der überzeugten Europäer die Feinde des europäischen Ideenkosmos. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.